Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Christian Fuhrmann zum Thema Personal Finance für Medizinerinnen und Mediziner. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann sage ich herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Schön, dass du wieder dabei bist, lieber Christian. Herzlich willkommen ein drittes Mal. Wir sprechen heute wieder über Geld und über Finanzen, über Personal Finance im Hinblick auf Medizinerinnen und Mediziner. Und wenn ich das so sage, dann muss ich auch erwähnen, dass wir bereits in der dritten Folge sind, lieber Christian. Wir haben in der ersten Folge darüber gesprochen, warum wir als Ärztinnen und Ärzte uns um unsere Finanzen kümmern müssen, welche Besonderheiten es da gibt. Zum Beispiel der Aspekt, dass wir vielleicht uns nicht immer selber um unsere Finanzen kümmern, sondern uns beraten lassen. Da muss man sich natürlich dann ganz genau überlegen, wer berät uns da eigentlich. Wir haben über evidenzbasiertes Investieren gesprochen. Da hast du den Begriff Personal Finance ins Spiel gebracht. Das ist so etwas wie die evidenzbasierte Medizin, wenn man das mit vergleichen möchte. Wir haben über das große Thema Inflation gesprochen. Und dann in der zweiten Folge war es so, dass du uns wichtige Begriffe des Personal Finance beigebracht hast und erklärt hast, auseinandergesetzt hast, so Begriffe wie die Realrendite. Dann haben wir über die Rolle der Kosten gesprochen, die Produkte ja teilweise haben. Wir haben über den Begriff Assets gesprochen. Wir haben über die Diversifikation gesprochen. Das ist ein schwieriges Wort. Und so weiter und so weiter. Jetzt bleibt die Frage, was besprechen wir heute, lieber Christian?
Ja, für heute hatten wir uns ja vorgenommen, dass wir das jetzt mal so ein bisschen auch anwenden. Das heißt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir uns jetzt mal so wie versprochen so den typischen Stationen, durch die man so im Lauf eines ärztlichen Lebens hindurch stolpert, mal aus der Sicht betrachten, was müssen wir denn in welcher Phase so ein bisschen auch im Hinblick auf Finanzen beachten. Das Berufliche ist ganz klar, das steht natürlich im Vordergrund, aber letztendlich müssen wir uns halt, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, halt auch über das Geld ein bisschen Gedanken machen, wie wahrscheinlich die meisten anderen Menschen auch. Und diese wichtigsten Punkte für die ersten Jahre oder für die mittleren Jahre oder für die Jahre so gegen Ende der Berufstätigkeit, da ist es, glaube ich, ganz klug, wenn man die schon mal gehört hat. So ein bisschen wird das heute dann auch in den Bereich des Mentoring vielleicht reingehen. Aber ich glaube, das wird jetzt ein ganz schöner Abschluss für die harte Arbeit, die Hörer in den ersten beiden Folgen absolviert haben.
Also heute kommt die Kür sozusagen. Also bevor du jetzt diese Folge hörst und du vielleicht die ersten beiden Folgen nicht gehört hast, dann hol das bitte nach, weil sonst macht das nicht so richtig viel Sinn. Die erste Phase, beziehungsweise bevor wir jetzt starten, Christian, müssen wir immer sagen, das Ganze hier ist natürlich keine Beratung in dem Sinne, sondern das ist ja keine individuelle Beratung, nichts, was wir jetzt rechtlich sicher hier machen können für die einzelne Person, sondern das ist ja einfach letztlich nur in Anführungszeichen persönliche Meinung und Erfahrung, die du hier teilst. Das ist also der Disclaimer, bevor wir da reingehen jetzt ins Thema. Die erste Phase, die wir uns ausgesucht haben, ist natürlich so die Zeit nach dem oder zum Ende des Studiums. Da geht es ja auch darum, nach dem PJ zu schauen, okay, der erste Job steht an. Da ist ja eine Frage, welche Absicherung brauche ich zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen ersten Assistenzarztjob starte?
Also das fällt natürlich rein zufällig mit der Phase zusammen, in der sich dann auch die Finanzindustrie erstmal maximal um uns kümmert, einfach weil wir noch komplett unbeschriebene Blätter sind und weil da Aufwand und Ertrag am größten sind. Also im Grunde genommen, was die Absicherung in dieser, oder sagen wir so, es gibt zwei Sachen, von denen die erste ganz klein und die zweite ganz groß ist. Die ganz kleine sind eigentlich erstmal die Finanzen. Und das, was ganz groß ist, ist erstmal die Absicherung. Das ist ein bisschen so wie beim Bergsteigen. Sobald man so vielleicht 1,5-2 Meter hat, sollte man vielleicht den ersten Sicherungshaken schon mal einsetzen. Und ganz grundsätzlich kann man zu Versicherungen in der Phase sagen, es ist nicht kompliziert, lasst euch das nicht einreden. Ihr müsst nämlich nur existenzielle Risiken absichern und mehr nicht. Und diese existenziellen Risiken sind im Grunde genommen relativ einfach. Es sind gar nicht so furchtbar viele. Und auf die sollten wir dann vielleicht im Einzelnen gleich nochmal eingehen. Auf jeden Fall brauchen wir dazu keine komplexen Produkte. Wir brauchen dazu keine teuren Produkte. Und wir sollten wirklich sehr genau nachdenken, wem wir uns in dieser Phase anvertrauen. Wir kommen dann aus dem Studium und sind vollkommen überlastet mit allem, was bis dahin so passiert ist. Und glauben jetzt, dass draußen in der Welt alles genauso komplex sein muss wie in der Medizin. Und das ist einfach nicht so.
Welche existenziellen Risiken meinst du damit? Also was sind Versicherungen, die wir wirklich brauchen? Was müssen wir, wofür müssen wir vorsorgen?
Im Grunde genommen sind es nur drei Versicherungen, die wir wirklich brauchen. Die Krankenversicherung, die Haftpflichtversicherung und die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das sind die Versicherungen, die, wenn wir sie nicht haben, uns ruinieren können. Ja? Alles andere ist ausgleichbar, vor allen Dingen so im Lauf des Berufslebens. Aber wir brauchen eine Krankenversicherung, wir brauchen Beruf und privatliche Haftpflichtversicherung und das Allerwichtigste und das Allerschwierigste ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Die ersten beiden sind eigentlich relativ einfach. Die Krankenversicherung muss man noch nicht sofort entscheiden. Haftpflichtversicherung, das ist das Einzige und Erste, worüber man sich schon mal so langsam Gedanken machen sollte während des PJs. Aber am wichtigsten ist dann, dass man bereits während des PJs, wenn man es nicht schon vorher abgeschlossen hat, was zu empfehlen ist, um das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung kümmert.
Mhm. Ganz kurz, die Krankenversicherung, das ist ja etwas, was häufig so vom Elternhaus so mitläuft, ne? Also wenn die Eltern in der privaten Krankenversicherung waren oder eben gesetzlich versichert waren, dann läuft das ja häufig für einen so mit, beziehungsweise man übernimmt die Einstellung, sage ich jetzt mal. Gibt es aus deiner Sicht denn trotzdem etwas, was man da berücksichtigen muss zum Ende des Studiums?
Eigentlich kann man erstmal ganz normal in eine gesetzliche Krankenversicherung eintreten. So. Und dann kann man alles in Ruhe sortieren. Dieser Handlungsdruck, der uns dann zum Teil anvisiert wird, sozusagen, dass wir jetzt unbedingt über eine private Versicherung nachdenken müssen, sobald wir die Grenze überschritten haben, das ist eigentlich nicht so. Das kann man jederzeit später auch noch machen. Also ich würde im ersten Schritt tatsächlich immer erstmal sagen, Krankenversicherung, gesetzliche Krankenversicherung, abhaken, nächster Schritt. Ja, das ist wirklich nicht viel, um alles andere kann man sich noch kümmern. Und auch die Anwartschaften, die dann zum Teil noch von den Eltern für einen aufrechterhalten worden sind und so weiter, nicht davon in irgendeine Richtung drängen lassen. Das hat unter Umständen wirklich bedeutsame Konsequenzen. Aber es muss nicht alles am Anfang gleich entschieden sein.
Das heißt, von der Priorität her ist das eher etwas, was noch etwas Zeit hat. Warum sagst du, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, warum ist die BU so herausfordernd?
Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist deshalb so herausfordernd, weil es die einzige Absicherung ist für den Fall, dass wir berufsunfähig werden. Und berufsunfähig ist man relativ schnell. Und wir sind, oder diejenigen, die jetzt ins Berufsleben eintreten, haben im Prinzip bis runter zum Bürgergeld erstmal keine Absicherung mehr. Ja, das heißt, der Staat kümmert sich dann nicht mehr drum. Das ist jetzt komplett in die Hände des Einzelnen übergegangen. Und man muss in irgendeiner Form sich darum kümmern, dass das Einkommen, was man potenziell in den nächsten Jahren erreichen kann, aber nicht mehr erreichen wird, weil man plötzlich berufsunfähig ist, dass das abgesichert ist. Das ist das, was man so als Humankapital bezeichnet. Und das ist extrem wichtig, weil berufsunfähig kann man wirklich durch beliebigen Bagatellunfall werden durch irgendetwas, was einen plötzlich den Arztberuf nicht mehr möglich macht. Und das ist extrem wichtig. Aber gleichzeitig ist die Berufsunfähigkeitsversicherung auch diejenige, die am schwierigsten ist. Wenn wir Ärzte berufsunfähig werden, dann ist es nämlich so, dass wir für die Versicherung eine richtige, ich sag mal, Katastrophe sind. Ja, wir sind dann wirklich teuer. Und deshalb versuchen die natürlich auch nach Möglichkeit, da den Kopf so ein bisschen aus der Schlinge zu bekommen. Auf jeden Fall wird das sehr kritisch dann hinterfragt. Und nicht jeder bekommt dann auch den Schutz, den er haben möchte. Das heißt, der Vertrag muss wirklich vollständig geeignet und wasserdicht sein. Und das bezieht sich, diese Warnung bezieht sich vor allen Dingen auf schlecht recherchierte Angaben zu Vorerkrankungen, Arztkontakten, verschlüsselten Diagnosen, die irgendwo lauern. Die Versicherungen gehen dann auf, man muss dann alle Ärzte von der Schweigepflicht entbinden, bei denen man mal war, dass sie Auskunft geben können. Nur mal ein ganz einfaches Beispiel, was schiefgehen kann. Ich bin irgendwann mal wegen, keine Ahnung, irgendeiner Sache beim Arzt gewesen und der hat sich, so wie mir das persönlich mal passiert ist mit einem Medizinstudenten, ich habe mich einfach vertippt in der Diagnoseverschlüsselung. Und das hätte den angehenden Kollegen fast um seinen Versicherungsschutz gebracht, bis wir das Missverständnis ausräumen konnten. Das heißt, man muss wirklich von allen Ärzten, die man in den letzten, in der Regel sind es 5 Jahre, manchmal auch längere Zeiträume, muss man wirklich sicher gehen, dass alle Diagnosen einem vernünftigen Abschluss nicht im Weg stehen. Ja, sonst wird es entweder zu teuer oder man wird abgelehnt. Und das ist ein Wahnsinnsaufwand, das darf man nicht unterschätzen. Also bei meinen eigenen beiden Kindern habe ich das gemacht. Wir haben da echt eine Weile gebraucht, bis wir alle Geschichten so weit aufgearbeitet hatten, dass wir dann den Antrag eingereicht haben, um ihn auch durchzubekommen. Das ist nicht so einfach und da sollte man wirklich einen Profi engagieren.
Und was wäre ein Profi aus deiner Sicht? Wir haben ja schon, auch im Bereich der Finanzen, haben wir ja schon unterschiedliche Beratungsstrukturen besprochen. Also was würdest du raten, wer einen da beraten kann?
Also ich würde da ganz eindeutig zu der Parallelstruktur im Versicherungsbereich raten, die wir im Finanzbereich besprochen haben, wie du so richtig gesagt hast. Und zwar sind es einfach Honorarversicherungsberater. So, das sind Leute, die sind rein spezialisiert darauf zu beraten, die verkaufen nichts. Die vermitteln nichts, die kriegen keine Provision von der Industrie, sondern die stehen ganz nüchtern mit ihrem Rat und ihrer Erfahrung zur Seite und helfen einem unter Umständen dann auch den entsprechenden, die entsprechende ausgewählte Versicherung über die korrekt gestellten Anträge auch zu bekommen. Und das ist extrem wichtig. Man muss sich immer klar machen, das ist eine Sache, die macht man nur einmal. Ja, in aller Regel braucht man für diese 3 Versicherungen einen Besuch bei einem Honorarversicherungsberater. Man bespricht mit dem, was man haben will, was man braucht, was man anstrebt. Dann wird überlegt, was ist individuell die richtige Versicherung, die man braucht. Und dann wird eben ganz gezielt, neutral und objektiv ausgesucht, diese Versicherung angestrebt. So, das ist eine schnelle Geschichte. Da braucht man aber nicht einen Finanzvertrieb zu, bei dem ich letztendlich nicht hundertprozentig weiß, wie die Motivationslage ist und ob es da nicht um die Provision ging. Das ist eine einmalige Geschichte, vielleicht noch mal eine 2. Stunde dazu. Aber dann ist man, wenn man alles sauber gemacht hat, durch mit dem Thema und kann das wirklich erstmal wieder jahrelang liegen lassen.
Den könnte man natürlich auch fragen nach der Haftpflichtversicherung, genau. Also dem beruflichen und dem privaten Anteil.
Ja.
Das heißt, man könnte das dann auch abfrühstücken.
Genau.
Wenn ich an mich denke, auch an diese Zeit, von der du gesprochen hast, wo bestimmte Dienstleister aufmerksam werden auf einen. Da erinnere ich mich dran, dass ich eine BU hatte, relativ schnell, die gekoppelt war an andere Produkte. Deswegen hast du, also ist das auch einer der Gründe, warum du gesagt hast, man muss da aufpassen, man muss da gucken, was man da kauft?
Ja, absolut. Also diese gekoppelten Geschichten sind in aller Regel ein echtes Problem. Ja? Die kann man nicht gut voneinander trennen, man kann sie nicht einzeln stilllegen zum Teil. Das ist also, hat überhaupt keinen Vorteil. Häufig wird das dann mit irgendwelchen Spar- oder Vorsorgegeschichten, mit Absicherungsgeschichten verknüpft. Und das ist schlichtweg unnötig. Ja? Sauber, selektiv die richtige Versicherung für das richtige Ziel abschließen und fertig. Und keine komplexen Geschichten. Alles, was Komplexität reinbringt, ist im Schadensfall wirklich eine absolute Katastrophe. Ja? Und deshalb gilt auch, also bei diesen Versicherungsberatern, da wird auch niemand sagen, ach, wissen Sie was, Sie sollten sich vielleicht doch privat versichern lassen, schauen Sie mal die ganzen Vorteile und so weiter. Weil in der Finanzindustrie ist es so, wenn ich in der gesetzlichen bleibe, verdient der keinen Cent. Er verdient aber auf einen Schlag mehrere tausend Euro, wenn ich in die private Versicherung wechsle. Ja? Und so ist dann halt das die Motivationslage. Da muss man wirklich aufpassen. Das heißt nicht, dass es immer so ist, aber es kann so sein. Und deshalb neutralen Honorarversicherungsberater engagieren, durchsprechen, was braucht man, was hat man vor Und dann schließt man das ab und ist das Thema durch. Das ist nicht komplex, das geht wirklich einfach. Das Schwierigste an dem Teil ist wahrscheinlich, einen geeigneten Berater zu finden.
Das habe ich gerade gedacht, ne? Also angenommen, man hätte jetzt gar keine Idee, wo man so jemanden findet, wäre ein gangbarer Weg, das zu googeln, also Honorarberatung, Versicherung zum Beispiel?
Ja, klar.
Oder?
Ja,
klar. Okay, einverstanden. Lass uns einen Schritt weitergehen. Also wir haben jetzt ja über die Absicherung am Anfang der Karriere gesprochen, diese drei Bereiche, die du gerade genannt hast. Wenn wir jetzt, angenommen, wir hätten unsere erste Stelle angetreten, wie ist es denn mit den finanziellen Angelegenheiten? Was müssen wir denn da berücksichtigen und was müssen wir da regeln?
Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Versicherungssachen jetzt erledigt sind. Dann ist die Finanzsituation eigentlich relativ übersichtlich, muss man sagen. Ja? Wir kommen ja nicht mit einem Vermögen aus dem Studium raus. Wir müssen also noch nicht irgendwelche größeren Assets managen oder irgendetwas tun, sondern es geht jetzt eigentlich erstmal nur um die Frage, was mache ich denn mit dem Geld, was ab jetzt mehr oder weniger regelmäßig hereinkommt, dadurch, dass ich als Ärztin, als Arzt arbeite. Und das Wichtigste ist eigentlich in der Phase, gerade auch was das Geld angeht, es sind, wenn wir in den Beruf starten, noch so unglaublich viele Sachen offen. Ja, viele wissen noch nicht mal ganz genau, welchen Facharzt sie machen. Sie fangen erst mal an in irgendeinem Fach. Viele wissen noch nicht, niederlassen, ja oder nein. Kinderwunsch, ja oder nein. Familienwunsch, ja oder nein. Habe ich eine Partnerin oder einen Partner, die ebenfalls berufstätig ist? Die Beziehung ist vielleicht noch nicht hundertprozentig sicher. Will ich mal eine Immobilie kaufen? Also es sind so unglaublich viele Faktoren noch offen in der Assistenzarztzeit. Das settelt sich dann alles so im Laufe der Monate und Jahre. Aber im Prinzip ist am Anfang erstmal alles offen. Und deshalb ist das Grundziel in der Phase erstmal maximal flexibel bleiben, die Dinge so einfach wie möglich halten, damit man auf alles reagieren kann. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, es gibt ja den einen oder anderen Kollegen, der vielleicht mit Schulden aus dem Studium rausgeht, Studienkredit genommen oder was auch immer. Das ist vielleicht das Allerwichtigste und Allererste, was man dann finanziell anstreben sollte. Wenn man noch einen Kredit hat, den Kredit schnellstmöglich zurückziehen, denn die Zinsen sind wirklich harte Kosten.
Okay. Was ich ja immer auch ein bisschen schwierig zu verstehen finde, ist dieses Thema Versorgungswerk. Das ist ja auch etwas, wo man reingeboren wird, so dann als Mediziner, ob man möchte oder nicht. Gibt es da etwas, was du am Anfang empfehlen würdest, wo wir zumindest ein bisschen nachjustieren können? Oder ist das etwas, was einfach so ist, wie es ist?
Im Prinzip nein. Also sehr viel zu justieren ist da erstmal nicht. Das kann man auch den Versicherungsberater noch mal fragen. In aller Regel wird man sich sicherlich zunächst mal von der gesetzlichen Rentenversicherungspflicht befreien lassen. Ja, wir haben ja sozusagen eine Sondersituation mit dem Versorgungswerk und könnten uns gleichzeitig ja auch in aller Regel in der gesetzlichen Rentenversicherung noch mit versichern. Das ist aber am Anfang doppelt gemoppelt und da sehe ich auch keinen wirklichen Sinn drin. Kann man mit dem Versicherungsberater individuell nochmal besprechen, aber ansonsten ins Versorgungswerk gehen, da die Rentenbeiträge zahlen und darüber in den ersten Jahren erstmal nicht allzu viele Gedanken machen. Das ist nichts, was man während der Facharztausbildung schon jetzt wirklich was groß die Nadel bewegen würde.
Du hast gerade schon gesagt, das ist ja die Situation, wo wir das erste Mal wahrscheinlich regelmäßig auch gar nicht so wenig Geld bekommen. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht auch erstmal lernen muss, den Umgang damit. Was würdest du aus deiner Sicht empfehlen, wie man das Geld so ein bisschen strukturieren kann, auch wenn man jetzt über Rücklagen oder Sparen spricht?
Also da gibt es zwei Schienen. Die Schiene 1 ist erstmal, dass man sagt, das Geld erstmal gedanklich auf drei Töpfe verteilen. Also was brauche ich unter Umständen kurzfristig? Ja, kurzfristig heißt, ich habe eine größere Reparatur, ich brauche vielleicht ein Auto, um zu meiner Stelle zu kommen, ich bin noch nicht umgezogen, was auch immer so. Das heißt, ich brauche so eine gewisse Menge, die ich erstmal auf ein Tagesgeldkonto legen kann oder schnell verfügbar irgendwie anders habe, wo ich also eine gewisse Summe, die man so anhand seiner eigenen Bedürfnisse abschätzen muss, erstmal beiseite legen muss. Die legt man so an, die wird nicht viel bringen. Dieser kleine Topf wird nicht viel bringen oder dieser kurzfristige Topf, aber den braucht man. Dann gibt es sicherlich ein bisschen was man sich auch erstmal so mittelfristig aufbauen sollte. Ja? Also vielleicht mittelfristig, was man erstmal an Konsum anstrebt oder vielleicht ein Auto kaufen möchte oder sonst etwas. So Sachen, die man vielleicht so in den nächsten 3 bis 5 Jahren oder 3 bis 4 Jahren irgendwie sowas vielleicht finanzieren muss. Alles, was darüber hinausgeht, kann man aber dann schon gedanklich der langfristigen Anlage zuschlagen und sich dafür dann separat Gedanken machen. Also ich denke mal, man kommt ganz gut hin. Die meisten werden sicherlich damit hinkommen, wenn man vielleicht so kurz- und mittelfristig irgendwie 10.000 bis 20.000 erstmal irgendwo beiseite liegen hat. Danach kann man aber bereits anfangen mit der eigenen Vermögensanlage, solange man die flexibel genug hält.
Und wenn ich
was ich vielleicht noch ganz wichtig finde, ist der Punkt, den Lebensstandard nicht radikal und sofort und permanent hochzuschrauben, ja? Sondern erstmal vom eigenen Einkommen damit anzufangen, dass man ganz automatisiert 20, besser 30, wer es schafft, 35 oder 40% von dem, was regelmäßig reinkommt, wenn wir es jetzt mal auf eine Einzelperson runterrechnen zunächst, automatisch auf ein zweites Konto per Dauerauftrag rüberschiebt und von dort aus dann einmal im Monat, einmal im Quartal, einmal im Jahr, wie auch immer, anlegt. Ja? Dass man sich also angewöhnt, automatisch erstmal Geld zum Sparen beiseite zu legen und nicht sofort in Konsum zu stecken. Ja? Also das berühmte Auto, was man erstmal sofort braucht, oder den Porsche, den man spätestens im zweiten Weiterbildungsjahr braucht, das ist exakt der Punkt, an dem man dann sich richtig ins Knie schießen kann. Denn das sind Wertverluste, die sich, wenn man sie auf mehrere Jahre jetzt rechnen würde, zu gewaltigen Summen auch wieder anschwellen. Und wo man sich dann hinterher fragt, Mensch, wo ist denn das ganze Geld geblieben? Also automatisieren, Dauerauftrag einrichten, sofort eine möglichst hohe Summe regelmäßig gleich bei Gehaltseingang erstmal abziehen und mit dem Rest klarkommen und dann den Lebensstandard in aller Ruhe langsam anwachsen lassen. Und in dem Zusammenhang, also ich kenne einen jungen Kollegen, der mit seiner Frau, die haben damals noch beide gearbeitet, vor dem ersten Kind 50% geschafft haben. Ja, also im Prinzip von einem Gehalt gelebt haben und ein Gehalt gespart haben. Also das nur so als Beispiel dafür, wie man relativ schnell dann zu einem kleinen Kapital- oder Vermögensstock kommen kann. Und das ist eigentlich so der am Anfang in der Assistenzarztzeit vielleicht das Wichtigste, was man sich klar machen sollte.
Ich wünschte, ich hätte dich schon viel früher kennengelernt, Christian.
Vielen Dank.
Kleiner Scherz.
Du meinst es nur finanziell, ich weiß.
Genau, ich meine das nur aufs Geld bezogen. Nein, kleiner Scherz. Jetzt kann ich direkt mal ein Wort aus dem Fundus benutzen, die wir letztes Mal besprochen haben, nämlich das mit den Assets und der Asset Allocation oder Allokation. Klar geht es erstmal darum, überhaupt seine Finanzen am Anfang zu sortieren, aber würdest du auch schon langfristig denken, wenn das möglich ist? Also du hast ja gerade schon gesagt, man könnte immer ein bisschen Geld abzweigen und dann im zweiten oder dritten Schritt auch anlegen. Also was würdest du da empfehlen? Wie würdest du da vorgehen?
Also wenn man den Dauerauftrag eingerichtet hat und sagen wir mal einmal im Monat dann auf ein anderes Konto etwas rüberschiebt, dann kann man sich von diesem Konto ausgehend jetzt die Gedanken machen, so wie lege ich es jetzt an? Man sollte es dann nicht zu lange da rumliegen lassen. Das kann man mit einem Sparauftrag machen an die Bank oder mit einem regelmäßigen Kauf. Und im Grunde genommen braucht man in den ersten 5 bis 10 Jahren, also im Grunde genommen bis weit in die Berufstätigkeit als Facharzt hinein, kommt man vollkommen hin mit einer ganz simplen Zwei-Asset-Anlage. Mit einer Zwei-Asset-Anlage meine ich etwas Sicheres. Also am Anfang würde man Festgeld, Tagesgeld oder so etwas nehmen. Später kann man über Staatsanleihen, über was auch immer nachdenken. Auf jeden Fall knorre, trocken, simple, einfache Anlageprodukte, für die man überhaupt kein Spezialist sein muss. Und das balanciert man einfach aus, je nach der eigenen Risikokapazität oder Risikotragfähigkeit, das balanciert man aus mit der Anlage in Aktien. Ja? Wir hatten das ja schon geklärt, dass man eben, wenn man anlegen muss, dass man weltweit diversifiziert, zu möglichst niedrigen Kosten anlegt, weil die Inflation in irgendeiner Form bewältigt werden muss. Und das schaffen wir halt nicht mit Tagesgeld und Festgeld, auch wenn wir das vom Sicherheitsbedürfnis her gerne machen würden. Das heißt, es reicht bis weit in die Facharztzeit hinein eigentlich, auch für sechsstellige Vermögen, ja, also bis weit in die 100.000 hinein, verpasst man überhaupt nichts, wenn man eine simple Zwei-Asset-Anlage hat, auf der einen Seite Festgeld, Tagesgeld, von mir aus Staatsanleihen und auf der anderen Seite ein weltweit diversifiziertes Aktiendepot, einfach einen simplen MSCI World oder einen FTSE All World oder welchen Index man auch immer nimmt. Kostengünstig anlegen, Sparauftrag einrichten, vergessen, um den Beruf kümmern. Mehr braucht es in den ersten 5 bis 10 Jahren überhaupt nicht. Und jede Bank, die einem dann was Komplexeres verkaufen möchte, weil man doch hier dies oder jenes oder Zertifikate oder schauen Sie mal, Frau Doktor, hier habe ich was ganz Besonderes für Sie, dankend ablehnen und weitermachen wie gehabt. Ja? Man verpasst nichts.
Was würdest du so für eine Quote empfehlen für den Anfang? Also wenn du jetzt sagst, 2-Asset-Anlage, Festgeld und ETF, wie sollte sich das ungefähr so die Waage halten?
Also diese Waage bezeichnet man immer so mit 2 Zahlen. Die erste Zahl ist immer die Aktienquote und das zweite ist immer die Anleihenquote, also die sichere Seite. Ja, und man hat das wie bei einer Fußballmannschaft, man hat den Teil, der vorne irgendwie dafür sorgt, dass es vorangeht mit dem Spiel und dass Tore geschossen werden, und man hat hinten die Verteidigermannschaft inklusive Torwart. Und die Staatsanleihen und die Festgeld, Tagesgeld, so etwas, das ist also rein der Torwart. Der soll keine Tore schießen, der wird keinen Gewinn machen, fertig. Der Rest kommt aus der Mannschaft, die vor der Mittellinie spielt. Ja? Und da ist es ganz einfach so, dass diese Balance ein bisschen persönlich abhängig ist. Wenn du mich jetzt nach der Theorie fragst, wie sollte ich theoretisch anlegen, als junger Anleger mit einem relativ sicheren Beruf, der trotz allem flexibel bleiben will, dann ist die Antwort der Wissenschaft, da gibt es unglaublich viele Studien zu, damit sind wir wieder beim Personal Finance Bereich, 100%. So, da setzt sich jetzt erstmal jeder natürlich hin und sagt sich, was, ich soll 100% in Aktien anlegen? Die Antwort ist ja, in der Theorie ist das tatsächlich die erfolgversprechendste Allokation, um langfristig Vermögen aufzubauen. Man braucht dann dicke Nerven, man muss dann abwarten können, dass die Märkte rauf und runter gehen, man darf sich davon nicht irre machen lassen, deshalb braucht man ein Minimum an Finanzbildung, um dann nicht irgendwann in Panik zu geraten. So, das schafft aber fast niemand, beziehungsweise die eigenen Eltern fangen einen an zu enterben, wenn man ihnen sagt, übrigens Mutti, ich habe jetzt 100% in Aktien investiert. Ja? Man kann, wenn man sich das nicht zutraut oder wenn man risikoaverser ist oder wenn man sagt, naja, aber ich möchte erstmal Erfahrung sammeln damit, kein Problem, dann startet man halt mit 20% oder 30% Aktienquote. Niedriger würde ich es gar nicht machen. Ja? Wir brauchen wahrscheinlich... Die meisten Studien in den verschiedenen Währungsräumen zeigen, dass man zwischen 50% und 60% Aktien braucht, um langfristig die Inflation zu schlagen. Das kann von Jahr zu Jahr oder innerhalb von 5 Jahrespaketen mal ganz anders aussehen. Ja, es kann mal 5 Jahre schlecht aussehen. Aber unterm Strich auf 15, 20, 25 Jahre ist es also so, dass wir in der Regel zu einer Aktienquote von 50% bis 60% in der Szene raten, einfach weil das erstmal die Ausgangsbasis dafür ist, das eigene Geld überhaupt über die Jahre zu bekommen, ohne einen Wertverlust zu haben. Und also ich empfehle immer, wer es aushält, kann so hoch starten, wie er möchte. 100% würde ich vielleicht den wenigsten am Anfang empfehlen, sich damit nicht wirklich intensiv beschäftigt haben. Aber ich persönlich würde nicht unter 20% bis 30% gehen und meine Kinder habe ich ganz genauso beraten. Also ich erzähle das jetzt hier nicht anders, als ich das in der eigenen Familie auch mache. Und man muss erstmal als Anleger wirklich... Und man wird es auch, eine Krise erlebt haben. Wir hatten es ja schon gesagt, alle 5 bis 8 Jahre knallt es mal an irgendeiner Ecke im Finanzmarkt. Und dann muss man erst mal gucken, wie geht es mir denn damit? Und werde ich denn nervös oder fange ich an, alles über den Haufen zu schmeißen, obwohl die Strategie stimmt, nur weil ich das Gefühl habe, dass die Finanzpornografie mir jetzt zu sehr zusetzt und da doch irgendjemand recht haben könnte. Und 20% bis 30% in der Theorie, 100%, das macht aber eigentlich niemand. Ich kenne auch keinen jungen Anleger, der das wirklich lupenrein so macht. Aber so 25%, 50%, da würde ich zumindest mit anfangen.
Die Begriffe Monitoring und Benchmarking sind ja auch aus den ersten beiden Folgen, die wir zusammen gemacht haben. Ich stelle mir das, oder ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, das ist ja gar nicht einfach, da so einen Überblick zu behalten und zu überprüfen, wo stehe ich mit meinen Finanzen und ist das jetzt der richtige Weg oder muss ich etwas korrigieren? Welche Hilfestellung gibt es da?
Ja, das ist eine gute Frage. Also kann man auf zwei Ebenen erstmal betrachten. Also zum einen ist es so, dass dieses Monitoring einem dabei hilft zu lernen. Ja, man kriegt überhaupt erst ein Gefühl für die Sache, wenn man sich zumindest einmal im Jahr 10 Minuten hinsetzt und sagt, so, wie ist denn das Jahr gelaufen? Wie war denn die Inflation? Wie hat denn mein Depot im Vergleich abgeschnitten? Und das einfach nur nüchtern registriert. Ja, man muss nicht handeln, wenn die Strategie einmal stimmt und steht. Man muss gar nicht aktiv werden, sondern einfach nur sagen, aha, guck mal, dieses Jahr war alles so schlecht und sind die Märkte so schlecht gelaufen, dass ich die Inflation nicht geschlagen habe. Registriert, schauen wir mal, was nächstes Jahr kommt. Ja? Denn unser Ziel ist 25, 30 Jahre anlegen. Es ist ziemlich egal, was auf den ersten 100 Metern passiert. Das ist ein Marathon. Ja? Und man kann dadurch erstmal Erfahrungen sammeln. Man sieht sein eigenes Vermögen langsam anwachsen. Man bekommt dann auch ein Gefühl für die eigenen Entscheidungen. Und das eigene Wissen um diese Dinge und die Fakten, die man sich dann noch angelesen hat, die helfen dann auch dabei, wenn man konkrete Fragen hat und sich damit an Fachleute wendet, um bestimmte Aspekte seiner eigenen Anlagestrategie vielleicht mal zu besprechen. Das heißt, man hat Informationen. Das ist schon mal gut. Und das Zweite ist, das klang in deiner Frage mit, ich würde von vornherein mir dann auch angewöhnen, mit einem dieser Portfolio-Verwaltungsprogramme zu arbeiten, weil das am Anfang unglaublich einfach aufzusetzen ist. Ja? Man hat ja meist nur einen Sparplan auf einen, was weiß ich was, weltweiten Index oder so etwas. Man bildet dann vielleicht nur sein Festgeld ab, man stellt so eine Mischung her und dann guckt man sich das erstmal ein paar Jahre lang an, wie das sich so langsam bewegt oder wie die erste Krise drüber geht und all solche Geschichten. Und da gibt es inzwischen eine ganze Reihe von Programmen. Das war vor einigen Jahren noch viel, viel weniger. Und ich kann die einzelnen Programme nicht alle beurteilen. Ich habe mir die nicht alle im Detail angeschaut. Also ich kann sagen, was ich mache. Ich benutze ein Open-Source-Programm, das heißt Portfolio Performance. Und das hat so in der deutschen Selbstentscheider-Szene eigentlich einen ausgesprochen guten Ruf. Es gibt auf YouTube eigene Schulungsvideos dazu, wie man damit starten kann. Es gibt ein eigenes Diskussionsforum, wo man auch als Anfänger geduldig erklärt bekommt, wie man dieses oder jenes eben implementieren kann. Und das ist eigentlich dann ein paar Stunden Arbeit und dann hat man das stehen und dann kann man das jahrelang mitlaufen lassen. Und man bekommt dann auf einen Knopfdruck wirklich all die Dinge, die in der Banking-Software, damit darf man das ja nicht verwechseln. Ja? Die Banking-Software, was die Banken anbieten oder auch diese Multibanking-Systeme, wo man jetzt auf seine Konten auf verschiedenen Banken zugreifen kann, das ist was ganz anderes. Diese Portfolio-Programme, die sind wirklich zur eigenen Vermögensauswertung gedacht. Und man wird im Laufe des Lebens ja auch mal eine Bank wechseln. Ja, das bleibt ja nicht aus. Also ich weiß nicht, wie viele Banken ich schon gewechselt habe aus diversen Gründen in der Vergangenheit oder Konten, die ich schon eröffnet habe. Und dieses eigene Programm, das zieht man einfach immer mit. Da können die Banken kommen und gehen, wie sie wollen. Aber da hat man dann immer eine Datengrundlage, um auch nach 20 Jahren noch zu sagen, hier habe ich damals so entschieden und danach hat sich das Depot so oder so entwickelt.
Man sieht in diesem Zusammenhang auch immer mal wieder so Excel-Tabellen, die es dazu gibt. Kannst du das empfehlen? Ist das auch eine Möglichkeit, so den Überblick zu behalten?
Nein. Damit fangen alle an, ich auch. Also ganz ehrlich, ich habe all die Fehler wirklich selber gemacht. Ich habe das ja in jeder Folge bisher gesagt. Und natürlich fängt jeder an mit Excel. Und dann wird das aber unglaublich kompliziert, weil man irgendwann anfangen muss, seine eigenen Renditen zu berechnen. Ja? Zeitgewichtete Rendite, kapitalgewichtete Rendite und so weiter. Und das wird dann echt unübersichtlich und schwierig. Und hinterher hat man dann so ein Worksheet, was man überhaupt nicht mehr versteht, weil man irgendwo vielleicht doch einen Programmierfehler hatte. Das lohnt den Aufwand einfach nicht. Ja? Solange man ein Konto, ein Depot und ein ETF hat, überhaupt kein Problem. Aber da kommen noch ein paar Jahre nach. Und also ja, man kann damit erstmal starten, bis man eingearbeitet ist. Aber ich würde das schon empfehlen, von vornherein mit so einem professionellen Programm zu arbeiten. Es bringt einfach viel mehr.
Jetzt ist es ja so, dass das Leben nicht immer nur geradeaus läuft. Und man macht Fehler, man macht vielleicht, oder aus welchen Umständen auch immer, gibt es ja Dinge, die passieren. Angenommen, man hätte jetzt zum Beispiel ein Produkt gekauft, ein Finanzprodukt, von dem man nachher feststellt, dass es nicht optimal war. Angenommen, wir wären jetzt in so einer Situation, dass wir jetzt nach einer gewissen Zeit feststellen, okay, dieses Produkt, zum Beispiel die BU mit der gekoppelten Rentenversicherung daran, das ist nichts Optimales. Was mache ich denn dann?
dann gilt so ein bisschen das, was wir schon in Folge 1 besprochen haben. Nämlich erstens individuell erstmal prüfen. Und dann muss man tatsächlich einmal auch den Weg über den Versicherungsberater gehen, Termin ausmachen, das Ding mitnehmen. Die kennen diese Versicherungen natürlich alle. Und ich gehe mal davon aus, dass auch 99% unserer Kolleginnen und Kollegen in irgendeiner Form mit sowas zu tun haben. Also es gilt immer das Gleiche wie auch in der Medizin. Anamnese und Befund, erstmal gucken, was habe ich, wo bin ich, was ist das, brauche ich hier Rat, muss ich hier vielleicht was entscheiden, und im Zweifelsfall wirklich lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Und auch die Tatsache, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgesichert hat, heißt ja nicht, dass ich die nicht verändern muss oder vielleicht eine zweite dazu brauche, weil eine Berufsunfähigkeitsversicherung versichert mich ja zum Beispiel nur ab für das Gehalt, was ich, sagen wir mal, als Assistenzarzt habe. Ja, für diese Höhe schließe ich das ab. Dann kommen aber im Laufe der Jahre Verpflichtungen dazu. Familie, Immobilie, was weiß ich was. Ja? Und plötzlich steigt der eigene Kapitalumsatz oder die eigenen Finanzen steigen erheblich an. Wenn ich dann zurückfallen würde auf das Level, was ich mal als Assistenzarzt abgeschlossen habe, dann wird das schwierig. Ja? Das heißt, diese ganzen Geschichten muss man halt immer mal wieder überprüfen, und ich kann einfach nur sagen, wie ich es mache. Also ich habe Gott sei Dank durch den Rat eines Kollegen mal auf diesem Pfad gefunden, und ich habe seitdem bei jeder Veränderung im Leben, und da habe ich einige von gehabt, habe ich immer mal wieder meine Ordner geschnappt, habe einen Termin ausgemacht, bin hingefahren, dann sind wir das schrittweise durchgegangen, was kann bleiben, was muss neu gemacht werden. Und das, was du ansprichst, dieses Gefühl, dass das vielleicht nicht optimal ist, ja, dann einmal klären, ob es so ist. Und wenn da Unsinn oder Wildwuchs dabei ist oder viel zu teure Geschichten, dann jetzt abstellen und nicht erst in 20 Jahren merken, dass die Leistung viel zu teuer und deshalb viel zu viel Anteil meiner monatlichen Beiträge vielleicht in Provisionen geflossen sind und gar nicht in die Leistung, die ich als Versicherter haben möchte. Und da gilt es, was wir besprochen haben. Gucken, entscheiden und dann handeln.
Ja, einverstanden. Das heißt, es kann durchaus auch sein, dass man mal so einen Cut durchführen muss und ein Produkt vielleicht auch kündigen muss. Aber da sollte man, glaube ich, ja, wie du es gesagt hast, immer erst nach Rücksprache mit einem Experten machen, damit man da
unbedingt
keinen großen Schaden nimmt, ja, finanziell. Ne?
Also unbedingt, wirklich da, ja, aufpassen. Vor allen Dingen, man kommt nicht in jede Versicherung wieder rein, wenn man einmal gekündigt hat. Ja? Also da gibt es gerade auch bei der Berufsunfähigkeit gibt es auch manchmal Probleme. Also wirklich lieber eine zweite obendrauf und eine stilllegen oder so etwas. Also da gibt es eine Menge Möglichkeiten. Und da sind das aber die Spezialisten für. Ich mache das genauso.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis unseres Sponsors, der Hire a Doctor Group. Wenn Sie Interesse an beruflicher Abwechslung in Ihrem Medizinberuf oder einem neuen Job als ärztliche Fach- oder Führungskraft haben, dann schauen Sie im Anschluss doch kurz in die Shownotes. Und nun geht es weiter mit dem Podcast.
Okay. Lass uns mal zu einer besonders spannenden Phase kommen. Auch ein bisschen, weil ich da drin bin. wenn man so an die Facharztzeit denkt oder dem Weg zum Facharzt, da gibt es ja auch viele berufliche Entscheidungen, die man treffen muss. Zum Beispiel auch die Frage, wie ist das denn mit Niederlassung? Wie ist das mit der Klinik? Bleibe ich da? Werde ich Oberarzt? Aber auch im beruflichen Bereich ist es ja, im persönlichen Bereich, meine ich, im privaten Bereich ist es ja auch so, dass es da wichtige Entscheidungen zu treffen gibt mit Immobilie, mit eigenem Haus vielleicht oder was auch immer. Lass uns einmal kurz in den beruflichen Teil starten. Was würdest du sagen, ist aus deiner Sicht, was die finanzielle Seite betrifft, was müssen wir da berücksichtigen und was müssen wir da planen und antizipieren?
Also, ich kann es mir einfach sagen und ich sage alles. Das ist wirklich die heiße Phase, in der überhaupt die ganzen Entscheidungen und die ganzen Verpflichtungen entstehen. Ja? Also diese 10 Jahre, ich sage jetzt mal zwischen 30 und 40, da fällt alles das rein, was du gesagt hast. Ja? Da fällt für die meisten in irgendeiner Form mal eine Familienbildung, da fällt für die meisten die Karrierefrage, da fällt für die meisten der Facharzt rein, da fällt Kinder, da fällt, also letztendlich alles kumuliert in diesen 10 Jahren, die sind echt anstrengend. Kleiner Spoiler, es wird dann wieder einfacher, aber die sind wirklich nicht ohne. Und die Chance, in der Zeit Fehler zu machen, ist schon da, weil man auch einfach mehr getrieben wird von den Ereignissen zum Teil. Natürlich passiert das nicht alles an einem Tag, aber so im Verlauf dieser 10 Jahre passiert das. Und also als Oberbegriff würde ich immer sagen, im Zweifelsfall immer jemanden dazu holen, der Sachverstand hat oder zur Not diesen Sachverstand einkaufen, weil wir haben davon als Ärzte schlichtweg nicht genügend Ahnung und nicht genügend Überblick. Und das kann man sich aber genauso gönnen, wie man sich einen Anwalt gönnen muss für bestimmte Sachen oder für eine Beratung. Ob man in eine Praxis mit einsteigt, muss man auch einen Anwalt mit zu Rate ziehen und. Also man kommt einfach ohne Fachleute nicht aus, genauso wie andere Leute ohne uns nicht auskommen. Ja? Und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Und die beiden wirklichen Big Points, die finanziell die Nadel bewegen, im finanziellen Bereich, das sind Familie und Immobilie. Alles andere ist im Grunde genommen darstellbar. Aber Familie hat immer eine finanzielle Auswirkung. Und sei es auch nur, dass man, du lachst, und sei es, dass man auch nur eine, vielleicht nur noch einen Verdiener hat und vorher vielleicht Doppelverdiener war. Oder das hat ja unendlich viele Konsequenzen. Und das ist etwas, was man einfach nur wissen muss, dass da viele Veränderungen kommen, um die man sich kümmern muss. Und der zweite große Punkt, an dem man sich richtig ins Knie schießen kann, das ist das Thema Immobilie. Wenn man das falsch angeht oder wenn man das zu früh oder zu spät angeht, wie auch immer, das kann auch richtig, richtig schwierig werden. Da muss man also ein bisschen aufpassen in dieser Phase, dass man sich da wirklich kümmert und nicht von den Ereignissen treiben lässt. Aber da können wir ja vielleicht noch auf einzelne von diesen Punkten noch eingehen jetzt.
Sehr gerne. Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Immobilie fast schon mehrere Einzelfolgen wert ist. Auch die Frage, ist das eine Investition, die sich lohnt, eine eigene Immobilie zu haben? Thema Eigennutzung, Thema Vermietung, Kapitalanlage und so weiter. Ich denke, da sollten wir jetzt nicht zu tief reingehen. Aber klar, man muss sich natürlich überlegen, ist das der richtige Zeitpunkt, um jetzt was zu kaufen? Und Geld da reinzustecken oder eben nicht.
Ja, also wir reden jetzt erstmal von einer selbstbewohnten Immobilie, nur ganz kurz. Ja? Wir müssen das ja unterscheiden davon, ob wir eine Immobilie, ich sag mal, ob wir uns die Mittel inzwischen zur Verfügung haben, dass wir weiter diversifizieren können und nicht nur aus einem Zwei-Asset in eine Drei-Asset-Allokation übergeben, zum Beispiel neben sicheren Anleihen. Und dem Aktienbereich vielleicht noch was Drittes dazu, neben Immobilien. Das machen viele, die dann irgendwann vor dieser Entscheidung stehen. Das ist etwas, was für mich erstmal ganz weit hinten kommt. Die Notwendigkeit dazu sehe ich so in der ersten Zeit gar nicht. Und wenn man jetzt über eine selbstbewohnte Immobilie spricht, da muss man wirklich aufpassen. Und zwar, mir ist das selber auch passiert. Ich habe mal gedacht, dass die Praxis, die ich gegründet hatte, dass das jetzt sozusagen meine Position für die nächsten 20, 30 Jahre ist. Und siehe da, es war es nicht. Wir sind wieder umgezogen. Und ich habe dieses Haus dann in einer Zeit verkaufen müssen, als dort der Hauptarbeitgeber abgezogen war. Und plötzlich die Immobilienpreise ins Bodenlose gestürzt sind. Gleichzeitig hat man aber noch einen Kredit laufen. Dann hat man vielleicht in der Phase, das muss man ja auch ehrlich ansprechen, unter Umständen noch mal die ersten Probleme in der Ehe, in der Beziehung, sonst was. Man kann ja auch die Augen nicht davor zumachen, dass es auch eine ganze Reihe von Trennungen gibt in dieser Zeit. Also das ist wirklich etwas, wo man konservativ sein sollte. Ich bin überzeugter Hausbesitzer oder ich genieße das sehr, in der eigenen Immobilie zu wohnen. Aber ich würde nicht automatisch dazu raten. Ja, das muss wirklich im Einzelfall angepasst sein. Und es ist ein so großer Teil des Vermögens in aller Regel, dass man da von einem sogenannten Klumpenrisiko spricht. Und so ein Klumpenrisiko kann sich auch mal materialisieren und gegen einen wenden. Also es gibt da gute Literatur zu. Es gibt zum Beispiel von Gerd Kommer das Buch Kaufen oder Mieten, heißt das. Sehr komplexes Buch. Und am Ende steht man da und sagt sich, tja, schwer zu sagen. Ja, also unter Rendite-Gesichtspunkten braucht man es, glaube ich, eher nicht. Vielleicht aus Lifestyle-Entscheidungen kann es das wert sein, aber sehr, sehr, sehr gründlich überdenken.
Du hast ja gerade schon davon gesprochen, dass man eigentlich immer auch Berater und Experten braucht an seiner Seite. Und das finde ich auch total nachvollziehbar. Das Thema Steuerberater, das ist auch etwas, was wir noch nicht besprochen haben. Wann würdest du sagen, ist der Zeitpunkt gekommen, dass man einen Steuerberater aufsucht? Also ich glaube, wir sind ja auch alle aus dem Studium, aus der ersten Zeit gewohnt, dass wir unsere Steuererklärung selber gemacht haben. Was denkst du dazu?
Solange man sich sicher ist, dass man es selber hinkriegt, keine komplexen Verhältnisse hat, nicht irgendwelche Schenkungen oder was weiß ich was auftreten von Seiten der Eltern, solange man wirklich rein klar und nüchtern übersichtliche Verhältnisse hat, kann man das sicherlich so machen. Ein Steuerberater und auch andere Spezialisten braucht man dann, wenn es an die großen Entscheidungen geht. Also beispielsweise, wenn es um die Frage geht, soll ich jetzt in die Gemeinschaftspraxis mit einsteigen? Soll ich in dieses MVZ mich dran beteiligen? Soll ich eine neue Niederlassung versuchen oder einen Sitz aufkaufen, aber gleichzeitig verlegen und so weiter? Das sind dann einfach Dinge, da muss man sagen, da bin ich überfragt, da ist jeder andere auch überfragt. Und da brauchen wir den Steuerberater, genauso wie der Steuerberater bei anderen Fragestellungen uns braucht, da kommt man nicht drum rum. Also da würde ich auch dann nicht alleine rumfuddeln und versuchen, da schlauer zu sein als alle anderen. Nein, dann immer rechtzeitig die richtigen Spezialisten an die Seite holen. Ja, es kostet Geld, ist so, aber unterm Strich spart man das wieder ein.
Gibt es eigentlich aus deiner Sicht in der Phase, über die wir gerade sprechen, andere Versicherungen, die wir brauchen, andere Absicherungen? Oder ist das auch einfach nur einen Zeitpunkt, wo man immer mal wieder drüber schauen muss mit einem Berater möglicherweise, ob alles noch so ist, wie es sein soll?
Im Grunde genommen beides. Also ich würde sagen, vor allen Dingen dann, wenn man nicht mehr nur für sich alleine zuständig ist, also Familie oder so etwas, muss man immer überlegen, was passiert denn, wenn ich mich jetzt um den berühmten Baum wickel? Ja. Oder ich meine, wir haben das ja in unserem Berufsalltag jeden Tag, dass die Dinge für die Menschen anders laufen, als sie das jemals selber gedacht haben. Und was ist denn, wenn ich jetzt zwei Kinder habe und ich falle plötzlich aus oder ich bin plötzlich nicht mehr da? Ja? Dann kann mein Partnerin oder Partner plötzlich nicht mehr so voll arbeiten. Das muss aber irgendwie mit vielleicht zwei oder drei Kindern muss das aber irgendwie abgesichert sein. Oder wenn ich eine Immobilie habe. Das heißt, so bestimmte Sachen sind dann wieder existenziell und dann muss ich sie wieder absichern. Ja, ansonsten braucht man, glaube ich, nicht so furchtbar viel mehr. Also mehr habe ich im Grunde genommen auch nicht. Der Rest kommt dann zustande, wenn man bestimmte Güter hat, die man absichern will. Also ein Haus oder beim Auto ist es klar, da braucht man es. Aber solche Dinge, die kommen dann automatisch dazu. Aber im Grunde genommen ist es dann wieder wichtig, drüber nachzudenken, wenn man eben für jemand anders mitverantwortlich ist und den nicht im Regen stehen lassen möchte, wenn es einen selber erwischen sollte. Ja. Das ist, glaube ich, so alles. Aber kompliziert ist das Thema Versicherung nicht, nur es ist in den technischen Details sehr schwierig. Und deshalb überlasse ich das immer jemand anders.
Mit dem Risiko, dass einem der Eltern was passieren könnte, damit meinst du jetzt eine klassische Risikolebensversicherung, richtig?
Ja, genau. Also Kapitallebensversicherung sehe ich überhaupt keinen Wert drin, weil bei einer Kapitallebensversicherung passiert im Grunde genommen Folgendes. Wir geben das Kapital der Versicherung in der Hoffnung, dass wir es irgendwann zu einem bestimmten Zinssatz wiederkriegen. Und jetzt darfst du raten, was die Versicherung damit macht. Sie legt es in einem bestimmten Schlüssel am Kapitalmarkt an. Sagen wir mal 70-30. Ja, ja? So, dann kann ich es aber auch selber machen in der gleichen Zeit und kann vereinfacht gesagt die Kosten einsparen. Also alles mit dem Versicherungsberater besprechen. Die sind da fit drin. Das ist deren tägliches Brot. Das ist ein Termin. Im schlimmsten Fall eine Rechnung und fertig ist man damit. Aber dann weiß man, dass man wirklich erstmal wieder abgesichert ist und dass man sich darum keine Sorgen machen muss.
Okay. Diese Phase, wo man sozusagen auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist, also oder in der Mitte seines Berufslebens steht, so mit 40, Anfang 40, was sind so aus deiner Erfahrung so die klassischen Probleme oder Fallstricke, die sich da ergeben können?
Also, das sind so ein bisschen die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt mal. Ja? Das ist weniger berufliche Entscheidungen oder so etwas, sondern das, was den meisten Leuten so nach meiner Beobachtung, und ich habe ja auch im Laufe der Jahrzehnte so rechts und links immer mal geguckt, was sind so die Probleme, die entstanden sind. Also einer der großen Punkte, ich versuche die so mal nach und nach durchzugehen. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist auf jeden Fall übermäßiger Lebensstil und sehr hohe Ausgaben, laufende Ausgaben. Ja, drei Autos, was weiß ich was. Und ja, also übermäßiger Lebensstil ist, glaube ich, sagt das aus, was ich damit sagen will. So. Und da spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, das wissen wir also auch aus dem Personal Finance Bereich, die Rolle der eigenen sozialen Umgebung. Ja? Wenn ich sage jetzt mal vereinfacht gesagt, in einem Sportverein bin, wo halt, keine Ahnung, ich gar nicht weiß, was mein Verteidiger oder was mein Torwart hinter mir eigentlich beruflich ist, weil wir einfach nur Fußball zusammenspielen oder irgendetwas, ja, dann bin ich in einer anderen sozialen Umgebung, als wenn ich jetzt sofort als Assistenz als gleich in den ersten Golfclub eintrete und dann da versuche, Networking zu machen und mich nach oben zu orientieren, ja, wo alle dann große, schwere Autos fahren. Die soziale Umgebung prägt den eigenen Lebensstil. Muss man sich einfach so klar machen. Dann sind große Probleme entstehen eben, wenn man die eben schon angesprochenen Klumpenrisiken eingeht. Das heißt, wenn man sozusagen alles jetzt, seine gesamten Ersparnisse und alles in eine Immobilie buttert und sich damit auch noch auf Jahre verpflichtet. Ja? Oder über eine Immobilie stolpert, von der man sagt, das ist meine Wunschimmobilie und die macht dann plötzlich 90% oder 100% des eigenen Vermögens aus und Schulden hat man auch noch. Oder was wir eben schon angesprochen haben, Scheidung und andere familiäre finanzielle Belastung. Also nur mal das ganz einfache Stichwort, man hat vielleicht ein Kind mit einem, wie es heute immer heißt, mit einem besonderen Förderungsbedarf. Ja, das kann wirklich bitter und teuer sein. Und das ist, es gibt keine Garantie auf glückliche Familien. Dann ist, das ist meistens nicht in den ersten Jahren, aber es kommt dann irgendwann wirtschaftliche Schwierigkeiten in der Praxis. Ja, dass man also sich in eine Gemeinschaftspraxis mit eingekauft hat, die dann aber aus irgendeinem Grund einem um die Ohren fliegt. Ja, einer der Partner verändert sich plötzlich oder es wird ein Gesetz geändert und die eigene Poliklinik oder Ambulanz oder was auch immer kann in dieser Form nicht fortgeführt werden. Krankenhausreformgesetz, keine Ahnung was. Ja, also wirtschaftliche Schwierigkeiten so in und um die Praxis herum sind ein großes Ding. Und dann so die Sachen, die wir auch beim ersten Mal schon so ein bisschen hatten, nämlich, dass man plötzlich feststellt, mit 50 oder so, ups, ich habe mich nicht genug um die Altersvorsorge gekümmert und jetzt kommt die Schwelle aber ganz schnell und nun ist es zu spät. Ja, also mit, du hast eben gesagt, Mitte des Berufslebens. Das Schöne ist, dass man im Prinzip mit Mitte 40 ja noch eine Generation vor sich hat. Ja, man hat ja noch mal 20 Jahre vor sich, in der man die Kinder irgendwann mal aus dem Haus kriegt und die Sachen sich wieder ändern oder man die nächste kluge Entscheidung treffen kann oder ich weiß es nicht, ja. Und dann kann man ja noch umsteuern. Aber festzustellen, dass man zu spät festzustellen, dass man sich hätte kümmern müssen, das ist so einer der Fallstricke, von denen du gesprochen hast. Und last but not least, je älter man wird, wie man immer so schön sagt, das Leben tut nicht immer einen drauf, das fängt auch wieder an, Dinge wegzunehmen. Also längere eigene Arbeitsunfähigkeit, gesundheitliche Probleme, dann vielleicht verbunden mit fehlender Absicherung durch eine Berufsunfähigkeit, weil die nicht da ist oder nicht zahlt oder so etwas. Das sind so, also ich würde sagen, diese, ich weiß nicht, ob es jetzt 5 oder 6 waren, aber so diese Gruppe, da muss man immer so ein bisschen ein Auge drauf haben, dass einem da nicht, wenn man vorher alles richtig gemacht hat, an der Stelle dann wieder, dass man da wirklich wieder einen Schlag ins Gesicht bekommt.
In dieser Phase gibt es ja auch schon mal die Situation, dass man Geld erbt oder dass man auf irgendeine andere Weise größere Mengen Geld bekommt. Das ist jetzt eine sehr schöne Sache erstmal prinzipiell. Was ist mit sowas? Also was würdest du sagen, kann man mit diesem Geld dann anfangen, wenn man plötzlich eine größere Summe zur Verfügung hat?
Gibt es im Personal Finance Bereich auch wieder eine Unmenge an Studien und an Erkenntnissen zu. Die rationale Aussage ist, sofort wieder direkt und unmittelbar in die eigene Vermögensplanung integrieren und fertig. Also, stell dir vor, ich habe ein Depot, sagen wir mal ein 60-40 Depot, 60 Aktien, 40 Anleihen. Ich bin ein relativ hartgesottener Anleger inzwischen. Und jetzt kommt eine Summe rein, die signifikant ist. Was mache ich denn jetzt damit? Muss ich jetzt anfangen, alles über den Haufen zu werfen? Muss ich jetzt glauben, dass ich jetzt alle Grundregeln über den Haufen werfe, weil in der Zeitung stand neulich, man sollte doch dann in so einem Fall dies und jenes machen. Da sind wir wieder auf dem evidenzbasierten Niveau. Nein, muss ich nicht. Wenn so eine Summe reinkommt, dann integriere ich die mit 2 Überweisungen in mein 60-40 Depot und widme mich wieder dem Leben. Ja? Statistisch ist es so, dass man besser damit fährt, wenn man alles sofort investiert. ich glaube, wir hatten den Satz schon mal gesagt, time in the market beats timing the market. Ja? Das heißt, sofort reinzugehen, ist statistisch gesehen deutlich erfolgreicher. Ich glaube, da ist die Relation so 55 oder 60 zu 45 oder 40, dass man damit besser fährt. Wer das nicht erträgt oder wer das Gefühl hat, dafür ist ihm die Summe zu hoch, wenn also emotional, also die Verhaltenspsychologie damit reinkommt, dass man sagt, das traue ich mich nicht. Die Börsen sind doch gerade mal wieder auf dem Höchststand. Das kann doch jetzt nur noch nach unten gehen. Was in der Regel gar nicht der Fall ist, dann kann man auch fraktioniert einsteigen. Ja, dann kann man auch sagen, okay, ich investiere jetzt von dieser Summe 4 Monate lang oder 4 Quartale lang immer am ersten eine bestimmte Summe in mein Aktiendepot und den reziproken Teil davon in mein Anlage, in mein Festgelddepot und fertig. Ja? Statistisch ist es erfolgreicher, wenn man sofort alles investiert, also dieses Lump-Sum-Investing, oder wenn man sich das nicht zutraut, na gut, dann fraktioniert man es halt. Hauptsache, man legt es überhaupt sofort wieder an. Oder jedenfalls in einem absehbaren Zeitraum.
Und du bleibst bei dieser klassischen Zwei-Asset-Anlage, also zum einen Teil Festgeld, zum anderen Teil oder Anleihen, wie du es gesagt hast, und zum anderen Teil diesen den ETF, diese ETFs, die man besparen kann? Oder würdest du sagen, ist das eine Phase, wo man vielleicht andere Asset-Klassen auch in Betracht ziehen kann?
Also manchmal ergibt sich das mit den anderen Asset-Klassen, einfach deshalb, wir waren eben beim Thema Immobilie. Ja, in dem Moment, wo ich über eine Immobilie nachdenke, habe ich eine dritte Asset-Klasse mit dabei, nämlich einen Sachwert. Ja, der ist ein bisschen schwierig zu berechnen, wenn ich gleichzeitig auch mit drinne wohne, dann ist das mit der Rentabilität sowieso eine ganz andere Sache. Aber vom Prinzip her hat sich das dann sofort aufgelöst und ich habe 3 Assets. Ja? Oder es kommen andere Geschichten dazu. Ich glaube, dass man eigentlich so unter oder im Bereich von mehreren 100.000 Euro frühestens davon einen Vorteil hat, wenn man anfängt, das Ganze auf mehrere Assetklassen zu verteilen. Ja? Ein bisschen was bringt das, aber zu früh oder zu hektisch agieren oder zu schnell sagen, oh, jetzt ist das so viel geworden, jetzt muss ich aber irgendwie noch was Zusätzliches machen. Nein, unterm Strich bedeutet es nicht, dass man mit der zusätzlichen Asset-Klasse wirklich signifikant besser abschneidet. Vielleicht ja, vielleicht nein. Also eine zwingende Notwendigkeit gibt es nicht. Früher oder später macht man das sicherlich. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt automatisch so schnell wie möglich in mehrere als 2 oder maximal 3 Asset-Klassen verteilen muss.
Wichtig ist mir die Aussage, die du vorhin getroffen hast, also mit 40 ist es ja so, dass ich nur durchaus noch 20, 25 oder auch noch ein bisschen mehr Jahre vor mir habe, die ich arbeiten muss. Und das ist auch ein Zeitpunkt, wo ich tatsächlich auch noch wahrscheinlich genug Zeit habe, um dann doch noch etwas zu tun für meine Zeit, in der ich nicht arbeite. Und Hab also auch an dieser Stelle noch die Möglichkeit, das Steuer rumzureißen, wie du es gerade gesagt hast. Ist das richtig?
Ja, nicht zwingend rumzureißen, aber sagen wir mal vielleicht zu Kurskorrekturen. Ja, genau. Also solange man noch etwas beeinflussen kann, kann man ja noch was beeinflussen. Ja, es ist ja dann erst zu spät, wenn es zu spät ist. Und insofern, es ist ja nicht zu verändern, wenn man sich im Nachhinein sagt, das und das und das hätte ich gerne anders gemacht. Das geht mir genauso. Ja, aber das gehört ja zu den Sachen, die ich jetzt ignorieren kann, weil ich sie sowieso nicht mehr beeinflussen kann. Also ich denke, man sollte sich auf das konzentrieren, was man wirklich steuern kann. Und das ist die Zukunft. Ja, und auch da sind es nur wenige Geschichten. Ja, man kann im finanziellen Bereich kann man seine Asset Allocation steuern. Man kann ein paar andere Entscheidungen vielleicht noch finanziell steuern, aber viel mehr ist es ja eigentlich gar nicht. So, und man kann vielleicht noch die eigene Karriere steuern, dass man, wenn man an der Schwelle steht, zu sagen, naja, hier werde ich vielleicht besser bezahlt oder da sollte ich mich vielleicht doch noch selbstständig machen. Ja, kann man überlegen. Das kann eine Menge bringen. Aber das ist so hoch individuell, da kann man jetzt so allgemein im Rahmen eines Podcasts natürlich nicht viel zu sagen. Aber ja, wenn man noch was ändern kann, sollte man es auch tun, wenn die Notwendigkeit besteht. Klar.
Lass uns jetzt noch mal zum Ende der ärztlichen Karriere kommen, weil da wird es ja noch mal spannend. Ich kann mir vorstellen, dass man, wenn man sozusagen zum Ende der Karriere hingeht, zum Ende des Berufslebens, dass man da eine Reihe von Entscheidungen treffen muss, bestimmte Weichen stellen muss. Was muss man planen, damit man auch in Ruhe in Ruhestand gehen kann?
Also, ich plädiere ja immer sehr dafür, dass man seine Anlage so einfach wie möglich strukturiert und sich dann einmal im Jahr eine halbe Stunde, maximal eine Stunde hinsetzt und einmal guckt, wie hat sich's entwickelt, wo will ich hin, was muss ich jetzt verändern? Ja? Und das ist eben mit so einem einfach strukturierten Depot ganz wunderbar möglich. Und das kann man im Grunde genommen auch machen, oder das setzt man eigentlich nur nahtlos fort bis in die 50er, 60er Jahre hinein sozusagen, weil man dann immer wieder sagen muss oder dann auch immer den Überblick hat, was habe ich, wie hat sich das entwickelt, wie schätze ich das ein, wie sich mein Vermögen noch in den nächsten Jahren entwickelt und dann auch immer abschätzen kann, wie lange muss ich denn zum Beispiel arbeiten. Also ich kenne unglaublich viele Kollegen, die immer sagen, ja nee, ich muss ja noch arbeiten wegen der Rente, ich muss ja noch ins Versorgungswerk einzahlen und überhaupt nicht merken, dass sie längst auf einem Level angekommen sind, wo sie das gar nicht mehr müssten. Ja? Und wenn man so etwas zum Beispiel feststellt, dass man gar nicht mehr einzahlen müsste, dann kann man sich unter Umständen ja auch kostbare Lebensjahre damit erschaffen, dass man sagt, ich muss nicht zwingend bis zum 65., 66., 67. einzahlen und arbeiten. Ich kann auch 2-3 Jahre vorher aufhören und den Rest entnehme ich dann aus meinem Kapitalstock. Es ist nur schlecht, wenn man feststellt in der Phase, es reicht hinten und vorne nicht, ich habe an nichts gedacht. Oder was manchmal auch passiert, ist, dass man, die Amerikaner nennen das House rich, cash poor. Ja, man hat sein gesamtes Geld in 1 oder 2 oder 3 Immobilien, aber man hat nichts, wo man jetzt Geld entnehmen kann. Ja, man hat vielleicht Miete oder irgendwas, aber dann hat man da auch wieder Kosten. So, man hat also nichts planbar. Dieses House rich, cash poor, man kann ja nicht, wenn man plötzlich irgendwelche Ausgaben hat, mal eine Haustür verkaufen, um ein bisschen Mittel zu mobilisieren, um irgendwelche Ausgaben zu machen. Deshalb eben dieses einmal im Jahr eine möglichst einfache Asset-Allokation, eine übersichtliche, klar strukturierte, ohne komplexe Produkte, das brauchen wir alles nicht. Und wenn man dann feststellt, so, ich könnte aufhören, dann, und das wäre das, wie ich den Ruhestand vorbereiten würde, ich habe das ja selber sozusagen indirekt schon hinter mir, dann kann man ganz einfach sagen, so, ich könnte jetzt jederzeit aushören. Dann rechnen wir das mit dem Steuerberater nochmal durch. Und dann ist es tatsächlich unglaublich hilfreich, wenn man sich einfach ein Datum setzt und sei es nur mal als Test, dass man einfach sagt, ich würde jetzt mal in Gedanken durchspielen, dass ich zum 1.1.26 aufhöre. Und das dann einmal als Simulation durchlaufen lässt. Und wenn man dann feststellt, hey, das geht ja. So, dann hat man die Wahl zu sagen, ich habe so viel Spaß am Beruf, ich mache weiter. Oder dass man sagt, Mensch, es zwickt mich hier und da und dort und vielleicht sind die Jahre kostbar, die ich jetzt noch habe. Und dass man dann vielleicht doch auf halbtags oder was auch immer geht und dann so ein bisschen reduziert und das Leben dann zunehmend auch ein bisschen genießt.
Was ich mir wirklich ein bisschen schwer vorstelle, ist die Tatsache oder die Frage, was brauche ich denn überhaupt noch an Geld, wenn ich mich zur Ruhe setze? Also das so ein bisschen zu berechnen. Und dann muss ich ja auch noch schauen, okay, was bekomme ich durch das Versorgungswerk? Und was bekomme ich aus meinen Kapitalanlagen zum Beispiel?
Also das ist ein super komplexes Thema. Wir haben ja im ersten Teil gesagt, dass wir erstmal so Pi mal Daumen davon ausgehen sollten, dass wir sicherlich nicht mehr als die Hälfte unseres Lebensstandards durch die Rente des Versorgungswerks gedeckt kriegen. So, dann müssen wir uns also jetzt Gedanken machen, wo kommt die andere Hälfte her oder schränke ich meinen Lebensstandard ein? Das will niemand. Also muss man jetzt irgendwie mit dem Kapital, das Kapital so angelegt und gebunden haben, dass man es auch wieder fraktioniert entnehmen kann. Ohne zum Beispiel gleich ganze Häuser oder irgendwas verkaufen zu müssen oder riesige Schritte machen zu müssen. Und da gibt es für diejenigen, die sich dafür interessieren, gibt es eine ganze Reihe von Produkten am Markt und auch Strategien am Markt. Also ich lasse mal so ein paar Begriffe hier fallen für diejenigen, die sich da interessieren. Also es gibt zum Beispiel statische oder dynamische Entnahmestrategien. Ja? Es gibt diese berühmte 4% Daumenregel, vor der ich aber dringend warne, weil man diese Studie muss man sich sehr genau anschauen, auf der das Ganze beruht und muss sie wirklich tief verstehen. Also es gibt Entnahmestrategien, die statisch oder dynamisch sind, und mit denen könnte man sich dann mal befassen. Aber man braucht da eben auch das Rad nicht neu empfinden. Diese Studien gibt es, diese Empfehlungen gibt es, es gibt Hinweise, wie man das strukturieren kann. Und dann ist es halt sehr individuell abhängig, wie ist mein Vermögen aufgebaut und wie kann ich das jetzt kontrolliert und ohne Risiko und ohne zu viele Kosten zu verursachen, auch ganz langsam und schonend so entsparen, sofern das nötig sein sollte, um eben den Teil aufzufüllen, den ich dann in meinen, ich sage jetzt mal, letzten 30, 35 Lebensjahre dann verbrauchen möchte.
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an, weil ich weiß ja auch gar nicht, wie lange ich noch leben werde. In den meisten Fällen
zumindest. Ja, das ist so, ja. Genau. Also man sollte auf jeden Fall, das ist vielleicht ganz lustig, weil die Wirtschaftswissenschaftler nennen diesen Tatbestand tatsächlich das, oder diesen Sachbestand, sagen wir mal, Sachverhalt, den nennen die das Langlebigkeitsrisiko. Das ist für uns als Mediziner ein bisschen schwer verständlich, dass man das als Risiko, aber wirtschaftlich gesehen ist es halt ein Risiko. Ja, das heißt, die Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos ist tatsächlich ein Punkt. Nein, natürlich, niemand von uns ist geschützt dafür, übermorgen nicht mehr da zu sein, aber wir müssen uns ja im Sinne des Risikos auf das Worst-Case-Szenario einstellen. Wir könnten ja 100 werden.
Ja, das kann echt ein Risiko sein, ja.
Und wenn ich das noch sagen darf, ich glaube, die Statistik ist so, dass bei Paaren eine 20-prozentige Chance besteht, dass einer von beiden über 95 Jahre alt wird. Tendenz steigend. Mhm. Ja, also das ist ein Risiko, dem wir uns auch stellen müssen. Und muss man einplanen.
Muss man einplanen. Angenommen, Christian, wir würden wirklich sozusagen Worst-Case-Szenario, wir würden erst in dieser Phase uns jetzt richtig mit Finanzen auseinandersetzen und würden feststellen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe eigentlich gar nicht richtig vorgesorgt und das reicht hinten und vorne nicht. Was wäre dein Tipp, wenn man an diesem Punkt angekommen ist?
Das ist schwierig, weil das auch auf die Familiensituation ankommt. Also im Grunde genommen hat man ja nicht viele Stellschrauben. Man kann einmal wirklich sauber durchforsten und sich von wirklich nicht zwingend notwendigen Ausgaben zu trennen. Also ich sage jetzt mal polemisch, dann muss man nicht das Netflix-Abo plus das Amazon Prime plus was weiß ich, was alles parallel laufen haben. Also das meine ich jetzt nicht ernst, sondern was ich damit sagen will, ist, dass man eben gucken muss, was brauche ich denn jetzt wirklich? Und dass man eben auftrennt zwischen Dingen, die absolut notwendig sind, Lebensmittel, was weiß ich was, ja, diese Ebene. Und dass man eben zu den anderen Ausgaben dann auch ein etwas entspannteres Verhältnis bekommt und sie unter Umständen absägt. Also dann muss man ein bisschen eine Mischung aus Einschränken und Kosten einsparen und so etwas machen. Also es wird immer noch, denke ich mal, für die meisten Kollegen, die ein Leben lang gearbeitet haben, reichen, sofern sie sich nicht aus anderen Gründen verschuldet haben. Aber dann muss man tatsächlich gucken, dass man aus dem Möglichen noch das Machbare macht.
Alle, die jetzt zugehört haben, die meisten werden ja noch nicht in dieser Phase sein, also deswegen wird diese Situation hoffentlich gar nicht erst eintreten.
Nein.
Lass uns an den Punkt kommen, wir sind jetzt in die Rente gegangen, in den Ruhestand gegangen und arbeiten nicht mehr. Das heißt aber auch, dass unsere Einkommenssituation sich ja dann deutlich ändert. Wie funktioniert das dann mit dem Übergang vom Sparen zum Entsparen? So nennt man das ja dann richtig. Mhm. Also wie funktioniert das?
Naja, im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, haben wir ja den Kapitalstock gebildet, um ihn dann irgendwann zu verbrauchen. Und das passiert dann auch. Ja? Und im schlimmsten Fall nimmt dieser Kapitalstock dann halt über die Jahre und Jahrzehnte langsam ab. Und das ist tatsächlich ein großes Thema und damit beschäftigen sich unheimlich viele Leute. Auch da gibt es im Personal Finance Bereich viel Literatur zu, weil es tatsächlich psychologisch ganz schwierig ist, sein eigenes Vermögen schrumpfen zu sehen. Das Gute an der Geschichte ist aber, wenn man halbwegs rechtzeitig angefangen hat damit und eine Asset-Allokation hat, die ausreichend renditestark ist, dass man eigentlich in den meisten Fällen in diese Situation nicht kommt. Und es gibt nicht wenige Kollegen, die das zwar befürchtet haben, aber dann nach 10 Jahren feststellen, hey, die Summe ist ja gar nicht gesunken. Ja, der Aktienmarkt ist weiter gestiegen in der Zeit, meine Allokation war gut, ich bin gut diversifiziert, es funktioniert alles und auf langfristige Perspektive tut das alles seine Arbeit, sodass man gar nicht in diese Situation kommt. Ich glaube, das wird eher die Ausnahme sein als die Regel.
Würde man denn die Asset-Allokation, würde man die jetzt in der Phase nochmal umstellen? Würde man die verändern?
Auch das ist wieder ein heiß umkämpfter Diskussionsmarkt, sage ich jetzt mal. Es ist gerade eine Studie rausgekommen von Scott Cederberg, der eine extrem umfangreiche Datenbasis hat und der gesagt hat, muss man nicht. Erfolgversprechender ist tatsächlich einfach voll investiert bleiben. Es gibt aber genauso eine Strömung, die sagt, nein, man sollte dann 5 Jahre, so, ich sage jetzt mal so als Faustregel, 5 Jahre vor und 5 Jahre nach Übergang in die Rentenphase, das Aktienmarktrisiko ein bisschen absenken, vorübergehend, und dafür den Anleihenanteil ein bisschen höher fahren. Nur als Faustregel, nicht jetzt als konkrete Anleitung. Und die Stichworte für die Fortgeschrittenen sind da die Stichworte Rendite-Reihenfolgerisiko oder auf Englisch Sequence of Return Risk oder das sogenannte Bond Tent, also das Anleihenzelt. Der Begriff kommt daher, dass man mit 40 weniger Anleihen hat, dann mit 60, 65 die Anleihen hochfährt, wie so ein Zeltdach, und auf der anderen Seite geht das Dach wieder runter. Ja? Also dieses Bond-Tent, Bond-Zelt oder Anleihenzelt, das sind so Stichworte für diejenigen, die sich da ein bisschen näher belesen möchten. Ansonsten ist es so, wenn wir jetzt 65 oder 70 sind und ansonsten keine Einschränkung haben, dann sind wir ja mit 70 noch 20 oder 25 Jahre wahrscheinlich Anleger. So, warum sollte ich dann jetzt meine Aktienquote reduzieren und dann auf der zweiten Stadionrunde vielleicht die Inflation wieder nicht schlagen und dann vielleicht doch noch in Schwierigkeiten kommen? Also von daher geht der Trend eindeutig dahin in der Kapitalmarktforschung, dass man eben sagt, nee, im Grunde genommen muss man auch dann noch über viele, viele, viele Jahre sein Geld erstmal über die Runden kriegen. Und von daher gibt es keinen Grund, dann eine wesentlich andere Asset Allocation zu haben in der Phase als zum Beispiel mit 40.
Was sagst du zum Thema Immobilien in der Phase, in der Rentenphase?
Also, ich habe das in meiner eigenen Familie auch beobachtet, und da kommen wir jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr in den Bereich vermietete Immobilien. Es gibt ja gar nicht so wenige Kollegen, die auch als Kapitalanlage irgendwo Eigentumswohnungen oder vielleicht auch Miethaus oder irgendetwas haben. Der Punkt ist der, dass wir irgendwann mal in eine Phase kommen, in der wir vielleicht nicht mehr so gut in der Lage sind, das alles selber zu managen. Wenn wir nicht in der Lage sind, die Nebenkostenabrechnung zu machen, uns um Handwerker zu kümmern und. Also alles das, was ja mit einer vermieteten Immobilie einhergeht. Dann brauchen wir früher oder später eine Hausverwaltung, die sich um all das kümmert. Die frisst aber in aller Regel den größten Teil der Rendite, die so eine Immobilie ansonsten vielleicht abgeworfen hätte. Und auch diese Rendite einer Immobilie ist nicht so wahnsinnig hoch. Die liegt über die Jahrzehnte gerechnet vielleicht so bei 2, maximal 3%. Das bedeutet, es ist eine Überlegung wert, unter Umständen rechtzeitig zum Beispiel wieder von 3 auf 2 Assets runterzugehen und so eine Immobilie, die Arbeit macht, gar nicht mal so dramatisch viel Rendite abwirft und unter Umständen auch Schwierigkeiten machen kann, vielleicht dann wieder zurückzuführen und zu sagen, die gleiche Rendite bekomme ich auch mit dem 60-40 Depot und ich habe eine Minute Arbeit damit im Jahr, aber mehr nicht. Also deshalb muss man mit Immobilien, ich würde mich davon lösen, das zwingend als eine Investition fürs Leben zu sehen. Auch das würde ich nüchtern als Asset sehen, von dem man unter Umständen auch mal sagen muss, hier schichte ich jetzt mal um, weil es bestimmte private Gründe gibt, die mich dazu bringen.
Vielen Dank soweit. Lass uns noch mal darüber sprechen, welche Möglichkeiten ich habe, mir Hilfe zu holen, mich beraten zu lassen und vielleicht auch eine zweite Meinung zu holen. Du hast an vielen Stellen schon gesagt, es gibt Experten, es gibt Menschen, an die ich mich wenden kann, die müssen neutral sein, die müssen möglichst aus dem Bereich der Honorarberatung kommen. Gibt es noch etwas, was du da zu diesem Thema sagen möchtest?
Also vielleicht nur, dass alle immer behaupten, neutral und unabhängig zu sein. Vor allen Dingen diejenigen, die nur verkaufen, ja. Also vor allen Dingen die Finanzindustrie. Ich habe da noch niemanden getroffen, der nicht von sich behauptet, er sei neutral und unabhängig. Aber zu 99% sind das dann eben doch die üblichen Verdächtigen oder 34F-Provisionsverkäufer oder irgendwie indirekt oder direkt die Finanzindustrie. Also wenn man, letztendlich bleibt einem ja nichts übrig. Man wird so jemanden nicht in der Nachbarschaft haben, man wird es also irgendwie im Internet sich suchen müssen. Wenn man dann aber eingibt, beispielsweise, ich sage jetzt mal, Finanzen, Beratung, Ärzte oder so etwas, dann hat man zu Trefferquote gleich null. Ich habe das mal probeweise gemacht, da findet man dann wirklich nur die, die von sich behaupten, neutral und unabhängig zu sein. Das hilft nicht so richtig weiter. Da müsste man wahrscheinlich 300 Einträge erstmal durchforsten. Was man machen kann, ist, was funktionieren kann, ist, ich habe das vor der Sendung mal ausprobiert, das ist, man kann zum Beispiel gucken, ob man statt Beratung auch mal so Begriffe wie Mentoring oder so etwas eingibt. Ja? Also das, was wir ja heute auch gemacht haben, mehr der Rat dazu, irgendetwas vielleicht so oder nicht so zu machen. Das geht ja ein bisschen über die reine Produktberatung hinaus, sondern das ist dann ja mehr so strategische Beratung. Und man kann es mal mit Mentoring probieren, weil die wenigsten Verkäufer nennen sich Mentoren. Da ist vielleicht die Trendschärfe da der Suchanfrage dann ein bisschen höher. Und ansonsten mal bei Kollegen fragen oder natürlich hat jeder einen ganz tollen Berater, auf den er schwört, aber ich würde das immer sehr kritisch hinterprüfen. Und ich würde lieber ein bisschen Mühe drauf verwenden, vielleicht so jemanden zu finden. Wie gesagt, über die Berufsverbände kann man sowas finden, ist aber nicht jeder in einem Berufsverband, der das macht. Und man muss sich ein bisschen umsehen und umhören. Da kommt man, glaube ich, nicht drum rum. Mhm.
Und du sagst es ja auch immer, es ist mal gut, wenn man so einen Sparingspartner hat auch, ne? Mit dem man sich austauschen kann und wo man so ein bisschen die Bälle hin und her spielen kann, mit dem man vielleicht drüber sprechen kann, welche Entscheidung man vielleicht treffen möchte.
Ja, also mir selber geht das ja auch so, dass ich unter Umständen in bestimmten Situationen gerne mich mal mit jemand anderem austausche, so wie man sich mit einem Kollegen in der Küche mal austauscht bei einem Kaffee oder so etwas oder mal diskutiert. Es bringt einen selber weiter und es ist niemand davor geschützt, dass man nicht in irgendeine Sackgasse reinrennt und sich da mal eine blutige Nase holt, weil man vielleicht doch was übersehen hat. Also ich mache das genauso und ich finde das völlig okay, sich mal mit Kollegen auszutauschen.
Definitiv. Okay, lieber Christian, dann lass uns mal zum Ende kommen. Das war eine sehr intensive, lange Folge. Hast du noch so einen schlauen Rat ganz am Ende dieser Serie, den du vielleicht so zusammenfassend nochmal allen geben könntest?
Also, das Wichtige ist, kümmere dich selbst. Ja, fang einfach an. Das ist kein Hexenwerk. Wir haben Medizinstudium geschafft, wir haben Biochemie geschafft, wir haben all diese Dinge geschafft. Ein oder zwei Bücher im Laufe der nächsten Monate mal zu lesen zu dem Thema, einfach kümmern, selber einsteigen. Das muss kein neues Studium werden, aber zumindest sich dich damit vertraut machen. Dann wirklich beherzigen, diese untere Evidenzstufe, alles was Meinung ist, konsequent zu ignorieren und sich die Mühe zu machen, mal wirklich gute Fakten rauszusuchen. Und dann einfach als dritten Schritt in aller Ruhe eine eigene belastbare Anlagestruktur aufzubauen, die nicht kompliziert sein muss, zur Not Hilfe dazu holen. Und wenn man das einmal geschafft hat, dann reicht es wirklich aus, einmal im Jahr eine Stunde zu investieren. Das geht schneller als die Steuererklärung und ist viel, viel wichtiger. Ja? Und wenn man das einmal hat und weiß, mein Depot ist stabil und sicher aufgestellt, ich brauche auf nichts mehr zu hören, was in der Zeitung steht oder was im Internet gerade durchs Dorf getrieben wird, dann ist es wirklich, wirklich wieder ganz einfach. Und das ganze Thema ist nicht überkomplex, das kann jeder von uns.
Auf jeden Fall finde ich, dass mit diesen drei Folgen, dass wir jetzt eine wunderbare Basis bekommen haben von dir. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, ich muss auf jeden Fall auch nochmal alle drei in Ruhe selber hören, um das würdigen zu können. Es hat mir riesen Spaß gemacht mit dir, Christian. Vielen, vielen Dank, dass du dein Wissen geteilt hast. Ich möchte aber nochmal auch auf die Shownotes hinweisen. Da werden wir ja auch nochmal, da hast du ja ganz viele Sachen auch nochmal zusammengefasst. Da kann man auch nochmal viele Sachen einfach nachlesen, die eben vielleicht unklar geblieben sind.
Ja, genau. Also das kann man als Ausgangspunkt für das eigene Stöbern benutzen. Und das mal so der Reihe nach sich vielleicht anschauen. Ich wollte mich auch nochmal bedanken, dass du dich dieses wirklich komplexen, schwierigen Themas in einem klinisch relevant Podcast, der ja eigentlich eine andere Zielsetzung hat, angenommen hast. Hat mir wirklich Spaß gemacht.
Danke, Christian. Vielen, vielen Dank. Genau, es war mir ein großes Anliegen, also dass dieses Thema auch in den Podcast gekommen ist überhaupt, weil das zwar keinen rein medizinischen Hintergrund hat, aber für viele von uns eben von großer Bedeutung ist. Und ich hoffe, dass keiner eben an den Punkt kommt, wo er feststellt, dass er nicht genug vorgesorgt hat. Genau, ich habe viel gelernt von dir. Danke.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.